Ja, es gibt Berichte in der Bibel, bei denen ich immer wieder denke, sowas kann Jesus eigentlich gar nicht gesagt haben. Und wenn, dann hat er es bestimmt nicht so gemeint. Und ich versuche mich meistens auch so ein bisschen um die Texte so rumzudrücken, weil die auch ziemlich sperrig sind dann zum Auslegen. Das Dumme ist halt nur, dass die Texte trotzdem in der Bibel drin stehen bleiben, auch wenn ich mich drum rumdrücke. Und man muss sich aber trotzdem eben mit diesen Aussagen beschäftigen, wenn man Jesus näher kennenlernen will. Und da sind wir auch schon mitten im Thema. Es soll heute darum gehen, wie man Jesus besser kennenlernen kann und wie man die Beziehung zu ihm quasi noch etwas intensiver gestalten kann. Generell sind wir ja Beziehungsmenschen. Jeder hat mehr oder weniger feste Beziehungen, On-Off-Beziehung, offene Beziehung, Fernbeziehung oder ähnliches. Und vielleicht habt ihr ja auch schon so von diversen Internetportalen gehört, die Beziehungen vermitteln. Eine kurze Suchanfrage liefert da erschreckend viele Treffer. Aber es soll halt nicht um Tinder, Grindr, Occupit und Co. gehen, sondern um das, was in der Bibel steht. Den Text dazu liefert Johannes in seinem Evangelium. Und zwar steht das im Johannes 15, die Verse 9 bis 17. Ich lese das nach der neuen Genfer Übersetzung. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. So ein bisschen Widerspruch regt sich da schon. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Also wenn man diesen Satz so isoliert betrachtet, da kann man schon so ein bisschen irritiert sein. Das klingt ziemlich autoritär und radikal. Aber wir wollen uns dem Ganzen mal etwas systematisch nähern. Ich habe mir überlegt, man kann so eine Beziehung zu Jesus in drei Schwerpunkte gliedern. Und zwar gibt es Voraussetzungen für so eine Beziehung. Es gibt die Schritte in der Beziehung. Und es gibt natürlich auch Folgen, die sich aus der Beziehung ergeben. Wenn ich mich auf eine Beziehung einlassen will, müssen erstmal bestimmte Voraussetzungen geklärt sein. Erstens muss ich überhaupt bereit sein, eine Beziehung anzufangen. Zweitens sollte ich in möglichst keiner anderen Beziehung irgendwie stecken. Und drittens muss mir mein Zielobjekt natürlich auch irgendwie inhaltlich zusagen. Die erste Frage, ob ich bereit bin für eine Beziehung, lässt sich oft relativ einfach klären. Also im echten Leben muss ich dann einfach checken, ob ich bereit bin, gewisse Freiheiten auch zugunsten der erwarteten Zweisamkeit aufzugeben. Und wenn ich das nicht will, dann lasse ich es. Bin ich bereits in einer festen Beziehung mit jemandem, sollte ich möglichst auch keine weitere Beziehung anfangen, weil es sonst irgendwie zu Unstimmigkeiten kommen könnte. Es sei denn, man möchte irgendeine polyamore Beziehung haben. Ja, bei der Beziehung mit Jesus ist das natürlich ein bisschen anders. Da ist der Fall nämlich umgekehrt. Wir sind quasi das Zielobjekt. Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Streng genommen können wir also eigentlich gar nicht sagen, ich habe Jesus gefunden, sondern ich wurde durch Jesus gefunden. Passivpräteritum sozusagen. Paulus bringt das übrigens in der Apostelgeschichte treffend auf den Punkt. In seiner Rede vor den Ratsmitgliedern sagt er, mit allem, was er tat, also was Jesus tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Trotzdem muss man natürlich für die Beziehung zu Jesus ein paar Voraussetzungen erfüllen. Es ist zum einen die Bereitschaft, überhaupt auf die Anfrage zu reagieren. Wenn dich Jesus sucht, dann hilft es nichts, wenn du dich irgendwie versteckst. Obwohl Jesus schon so ein bisschen Freude am Suchen hatte, vermute ich mal. Das hatte er wahrscheinlich von seinem Papa. Der hat ja schon im Garten Eden nach Adam gesucht. Und Jesus hat dann auch haufenweise Gleichnisse von verlorenen Dingen oder Schafen erzählt oder auch verlorene Menschen gesucht. Jesus findet dich im tiefsten Tal oder auch an den fernsten Enden der Erde. Im Buch Hiob lesen wir dazu, denn er sieht die Enden der Erde und schaut alles, was unter dem Himmel ist. Gott findet dich überall, er kennt wirklich sämtliche Winkel der Erde, weil er sie ja selber erschaffen hat. Aber er akzeptiert auch, wenn du dich nicht finden lassen willst, wenn du versuchst, dich vor ihm zu verstecken. Die erste Voraussetzung ist also das Bewusstsein dafür, dass ich überhaupt eine Beziehung mit Jesus eingehen möchte und dass ich für eine Beziehung zu ihm bereit bin. Eine ganz entscheidende weitere Voraussetzung steht in dem Satz versteckt, wenn ihr meine Gebote haltet. Die Voraussetzung für eine Beziehung zu Jesus ist also die Bereitschaft, die Kontrolle meines Lebens an ihn abzugeben. Ich muss bereit sein, mich selber aus dem Zentrum meines Denkens rauszunehmen und Jesus dorthin zu stecken. Ich muss bereit sein, ihm die Kontrolle über mein Leben abzugeben. Und ich muss bereit sein, Entscheidungen im Licht von Jesus zu treffen, wo er die Grundlage der Entscheidung ist. Und das kann natürlich manchmal auch bedeuten, dass ich Entscheidungen treffen muss, die zu meinem persönlichen Nachteil sind, weil ich damit eben meinem Nächsten helfe. Genau wie Jesus das auch getan hat. Und genau diese Dinge muss ich klären, bevor ich mich auf eine Beziehung mit Jesus einlasse. Im richtigen Leben ist das natürlich ähnlich, da stelle ich ja auch den Partner in den Mittelpunkt, also sollte das zumindest, damit ich nicht als Egoist darstellen will. Und wenn ich das nämlich nicht tue, dann kann es passieren, dass der Partner so gedanklich und emotional immer weiter aus dem Gesichtsfeld rückt und dann einfach weg ist. Und so ist das auch mit Jesus. Ein Liederdichter hat mal die Textzeile geschrieben, die Älteren werden es noch kennen, steige ganz ein oder lass es ganz sein. Oder auch, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn, hat mal jemand formuliert. Das heißt, wenn ich mich mit Jesus einlasse, dann muss ich ganze Sachen mit ihm machen. Dann muss ich mein komplettes Leben auf ihn ausrichten und darf das nicht nur so in Teilbereichen machen. Und die Bereitschaft, mich selber zurückzunehmen und einfach Ja auf die Frage von Jesus zu sagen, ist so eine Grundvoraussetzung für eine Beziehung zu ihm. Hat man sich einmal auf so eine Beziehung eingelassen, will man selbstverständlich auch alles über den Partner wissen. Und dazu gibt es ja heutzutage eine Vielzahl von Möglichkeiten. Social Engineering heißt das auf Neudeutsch. Ich kann also zum einen über Personensuchmaschinen im Internet fündig werden. Sowas gibt es tatsächlich. Ich kann die Freunde und Bekannte fragen von demjenigen oder auch seine Gedichte oder Aufsätze lesen, sofern ich da rankomme oder die Person überhaupt welche geschrieben hat. Jesus weiß so ziemlich alles über uns. Auch ohne Google und Co. Weil er uns eben schon kannte, bevor wir überhaupt existierten. In Jeremia steht, eines Tages sprach der Herr zu mir, ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt, um mir allein zu dienen. Das sagt also Gott zu Jeremia, aber ich glaube, er hat es auch zu uns mitgesprochen. Weil er kennt uns wirklich durch und durch, weil er ja unseren Bauplan auch zusammengestellt hat. Jesus kennt uns also in- und auswendig. Jetzt müssten wir also mal sehen, wie wir an Informationen über ihn rankommen. Freunde und Bekannte fragen ist halt schwierig, kann man nicht mehr direkt machen, aber man kann von ihnen lesen. Das Neue Testament ist wirklich voll von Erlebnissen von Leuten mit Jesus. Augenzeugenberichten oder auch Aussagen von Jesus selber. Der Schritt 1 wäre also tatsächlich, sich mit diesen Erlebnisberichten zu beschäftigen, zu lesen, wie es den Jüngern und auch wie es Jesus selber ergangen ist und wie die teilweise so drauf waren. Das kann natürlich mitunter aufgrund der Textfülle etwas schwierig werden. Ich kann mich noch erinnern, ganz früher, so als Kind, habe ich mir mal in den Kopf gesetzt, die Bibel von vorn bis hinten durchzulesen. Das hat am Anfang auch ziemlich gut geklappt, weil Mose ist ja noch relativ spannend. Aber so dann bei den Richtern und Königen ist man dann schon langsam so ein bisschen nachdenklich geworden. Und irgendwann hatte ich dann tatsächlich die Lust verloren, weil ich auch nur eine ganz alte Bibel in ganz altem Deutsch hatte. Und es war urstmühsam. Ein paar Jahre später, also ungefähr 40 Jahre später, habe ich dann nochmal einen Anlauf genommen. Und ich habe es tatsächlich mit einer Bibel-App geschafft. Aber auch nur deswegen, weil ich das wollte. Und zweitens, weil die Bibelübersetzung auch etwas flüssiger zu lesen war. Natürlich ist das trotzdem über weite Strecken ein sehr mühsames Unterfangen. Und ich gebe auch zu, dass die schier endlose Aufzählung von Geschlechtsregistern nicht unbedingt zu den Höhepunkten der Lektüre gezählt haben. Die Texte im Neuen Testament waren da schon etwas inspirierender. Und ich kann jedem empfehlen, dort zu starten, wenn man seine Bibel mal lesen möchte. Die einschlägigen Lesepläne in den Bibel-Apps sind auch schon so angelegt, dass immer so ein Teil aus dem Neuen Testament und ein Teil aus dem Alten Testament gelesen werden kann oder sollte. Weil eben beide Teile wirklich untrennbar miteinander verbunden sind. Man kann die Geschichte von Jesus nur verstehen, wenn man auch die Hintergründe aus dem Alten Testament kennt. Jesus selber bezieht sich ja in seinen Reden immer wieder auf das Alte Testament. Und die Apostel zitieren auch aus den alten Propheten. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt so eine Grafik, wo diese ganzen Querverweise von Alten und Neuen Testament so grafisch dargestellt sind. Das ist wie so ein richtig kunterbunter Regenbogen. Und ich glaube, es sind sehr, sehr viele, also mehrere tausend Verweise, die quasi vom Alten aufs Neue Testament und umgedreht verweisen. Wenn ihr bei Instagram seid oder so, gibt es das manchmal als Story-Vorschlag. Um eine Beziehung zu Jesus aufzubauen, muss ich also wissen, was er gesagt hat, wie er gelebt hat und wie er gehandelt hat. Und er hat eben nicht immer nachvollziehbar gehandelt. Wenn ich zum Beispiel an die vielen Heilungen denke, die in den Evangelien beschrieben sind, dann ist das ja alles andere als einheitlich. Jesus handelt also nicht irgendwie nach Schema F und er hat wirklich für jeden eine individuelle Lösung parat. Aber in der Bibel ist auch beschrieben, was passiert, wenn man das Wort Gottes nicht ständig studiert und weitergibt. Das Volk Israel hatte im Laufe der Jahre immer wieder Gottes Gebote vergessen und sich anderen Göttern zugewandt. Und deswegen hat Gott Mose bereits ermahnt, so hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Steht schon im 5. Mose 8. Die Folge dieser Vergessenheit war, dass die Israeliten Kriege verloren haben, dass sie übelst versklavt wurden oder Hunger leiden mussten. Man kann sich gegen Gott entscheiden. Das ist gar kein Ding. Und man kann sich auch vor ihm verstecken. Aber man sollte auch bereit sein, dann die Konsequenzen zu tragen. Wobei die natürlich nicht grundsätzlich sofort sichtbar sind. Im Psalm 10 zum Beispiel regt sich der Psalmbeter darüber auf. Diese Gottlosen prahlen noch damit, dass ihre Gier keine Grenzen kennt. In ihrer Habsucht verspotten sie den Herrn und verachten ihn. Stolz behaupten sie, Gott kümmert sich sowieso nicht um das, was wir tun. Es gibt ja gar keinen Gott. Weiter reichen ihre Gedanken nicht, dennoch führt ihr Weg sie stets zum Erfolg. Unendlich fern liegt ihnen der Gedanke, dass du sie einmal zur Rechenschaft ziehen könntest. Vielleicht kennt ihr ja solche Gedankengänge. Vielleicht kennt ihr ja Menschen in eurem Umfeld, denen es wirklich richtig gut geht, die alles haben, die keine Probleme haben. Also offiziell keine Probleme haben und die trotzdem Gott nicht kennen. Tja, aber genau diese Gottlosen brauchen das Wort von Jesus, damit auch sie gerettet werden können, weil sie eben auch eines Tages mal gerichtet werden. Gottes Weisungen, seine Gedanken müssen immer wieder weitergegeben werden und die müssen durchdacht werden, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Und den weiteren Schritt habe ich oben schon bei den Voraussetzungen angesprochen. Ich muss bereit sein, mich selber zurückzunehmen. Ich muss selber mich aus dem Zentrum rausnehmen und Jesus dorthin stellen. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich bestimmte Dinge in meinem Leben einfach mal unter die Lupe nehmen muss. Dass ich vielleicht bestimmte Verhaltensweisen ändern muss, die Jesus eben nicht gefallen. Das ist ja im richtigen Leben genauso. Wenn ich mich auf eine Beziehung einlasse, möchte ich auch, dass sich mein Partner bei mir wohlfühlt. Und mit der Zeit weiß ich auch, was ihn stört. Oder was ihm gut gefällt. Und deswegen versuche ich halt wirklich Gewohnheiten, die ihn stören oder die ihn nerven, abzustellen. Also zum Beispiel meine Socken wegzuräumen oder die Zahnpastatube zuzuschrauben. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn ich bereit bin, die Interessen des Partners über meine eigenen zu stellen. Wenn ich bereit bin, mich an ihn anzupassen. Und genauso ist das mit der Beziehung zu Jesus, wobei wir uns natürlich an Jesus anpassen müssen und nicht umgekehrt. Oft wird uns Christen ja nachgesagt, dass wir so komplett spaßbefreit und miesepetrisch durchs Leben laufen, weil wir halt durch den Glauben an Gott so viele Regeln, Gebote und Einschränkungen hinnehmen müssen, die unser Leben komplett also spaßlos machen. Aber wenn ich die Gebote als Herzensanliegen von Jesus verstehe, dann bemühe ich mich, sie ihm zuliebe zu befolgen. Das ist ja das, was er hier im Text meint. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Die Gebote sind also kein zusätzliches Gewicht irgendwie an der Kraftmaschine, sondern eher so ein Geländer am Abgrund. Und schon Mose ermahnt das Volk Israel, die Worte Gottes immer wieder sich ins Gedächtnis zu rufen. So nehmt nun diese Worte zu Herzen und in eure Seele und bindet sie zum Zeichen auf eure Hand und macht sie zum Merkzeichen zwischen euren Augen und lehrt sie eure Kinder, dass du davon redest, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Vielleicht habt ihr ja schon mal so Bilder von streng orthodoxen Juden gesehen, die so kleine Kästchen an der Stirn oder am Arm haben. Das sind die sogenannten Tefillin. Und das ist genau der Grund dafür, warum die tragen, weil sie eben möchten, dass sie das Wort Gottes immer bei sich tragen. Jesus in die Mitte meines Lebens zu stellen, heißt auch möglicherweise in eine andere Richtung zu gehen als bisher. Wir sagen ja dazu Umkehr oder Buße, wobei das natürlich auch irgendwie immer so nach Strafe und Selbstkastellung klingt. Aber das ist es nicht. Wenn ich in einer Beziehung mit jemandem lebe, dann gehört es auch dazu, mal Fehler einzugestehen. Und bei Jesus kann ich mit Sicherheit damit rechnen, dass er mir die Fehler vergibt, wenn ich sie ehrlich bereue, weil er eben dafür schon selber am Kreuz gebüßt hat. Und Jesus weiß auch, wie schwer es ist, bestimmte Angewohnheiten zu lassen. Immerhin war er selber als Mensch hier auf der Erde unterwegs. Er weiß, dass wir immer wieder versagen werden, weil wir eben fehlbare Menschen sind, die auf seine Gnade angewiesen sind. Und er weiß auch, dass er uns immer wieder vergeben wird. Nicht nur 77 Mal. Es ist also wirklich wichtig, immer wieder in der Bibel zu lesen, um Jesus besser verstehen zu können, um seine Worte zu verinnerlichen und zu lernen, wie er mit Menschen umgeht. Und fast noch wichtiger ist es, seine Worte auch ins Leben umzusetzen, in mein persönliches Leben. Es nützt ja nichts, wenn man alle möglichen Bibelverse auswendig kann, aber trotzdem sein Leben immer noch nach den eigenen Maßstäben gestaltet. Jetzt haben wir so die Voraussetzungen und die Schritte für eine Beziehung mit Jesus beleuchtet. Aber selbstverständlich bleibt so eine Beziehung ja auch nicht folgenlos. Das ist ja im richtigen Leben oft auch so. Die Folgen bei so einer Beziehung mit Jesus sind zum einen, dass wir zu seiner Familie, zu seinen Freunden zählen dürfen. Deswegen sagt Jesus auch, dass wir seine Freunde sein dürfen, wenn wir seine Gebote halten. Und an der Stelle ist mir auch klar geworden, was das da eigentlich heißt. Ich kann nur dann mit Jesus eine Beziehung eingehen, wenn ich mich an bestimmte Regeln halte. Wenn ich akzeptiere, dass Jesus auf dem Thron sitzt und damit auch die Regeln bestimmen kann. Durch die Beziehung mit Jesus sind wir aber nicht mehr nur Diener oder Sklaven. Wir gehören zu seiner Familie. Seinen Jüngern und Freunden hat Jesus mitgeteilt, was er selber von Gott gehört hat. Und die Folge in der Beziehung zu Jesus ist also quasi, dass wir praktisch aus erster Hand wissen, was Gott auf dem Herzen hat. Und eine weitere Folge ist eher so als Auftrag zu verstehen. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Es gehört also auch zu dieser Beziehung, dass ich die anderen Familienmitglieder liebe. Und zwar so, wie Jesus es uns vorgemacht hat. Hier ist also die geschwisterliche Liebe gemeint, diese Agape-Liebe. Die Liebe, die immer das Wohlergehen des Nächsten auch im Fokus hat. Und eine weitere Folge ist, dass wir Frucht bringen. Ich habe euch dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat, sagt Jesus. Und hier sollte man zunächst mal festhalten, dass Frucht nicht mit Leistung gleichgesetzt werden soll. Das ist ja oft so ein weit verbreiteter Irrtum. Man muss richtig arbeiten, um Frucht zu bringen, um gut dazustehen vor Jesus. Nee, eine Frucht kann man gar nicht aus sich selbst heraus irgendwie erzeugen, durch Anstrengung oder so. Das ist ja bei einem Baum das Gleiche. Der Baum, da quetscht sich ja auch nicht irgendwie die Früchte ab, sondern der lässt die einfach wachsen. Die kommen einfach so. Und Jesus nimmt hier auch so das Bild vom Weinstock, weil das auch damals allgemeinverständlich war. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Das sagt Jesus ein paar Verse weiter vorne. Wir können also gar keine Frucht aus uns selbst heraus produzieren, aber wir können das Wachstum begünstigen, indem wir fest an Jesus dranbleiben und uns von seiner Liebe abhängig machen. Das ist auch das, was er meint, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Und das ist auch so eine Verheißung, die wir von Jesus bekommen haben. Aber was heißt das eigentlich, Frucht zu bringen? Frucht bringen heißt, die Liebe, die ich von Jesus erfahren habe, weiterzugeben. Damit vervielfältigt sich nämlich diese Frucht fast von alleine. Frucht bringen heißt, Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen, sie zumindest auf ihn hinzuweisen. Und Frucht zu bringen heißt einfach auch, füreinander da zu sein, für den Nächsten da zu sein. Jesus gibt uns das ganz explizit mit auf den Weg. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Wenn ich den Nächsten liebe, wenn ich sehe, wo es ihm fehlt und wenn ich ihm zuliebe meine eigenen Interessen zurückstelle, dann wächst Frucht. Vielleicht kennt ihr ja die Geschichte von Jesus. Wir hatten das vor kurzem erst im Hauskreis, als er völlig fertig mit seinen Jüngern irgendwie so ein ruhiges Plätzchen gesucht hatte. Der hatte eine echt stressige Zeit hinter sich, kann man im Markus 6 nachlesen, und wollte einfach mal seine Ruhe haben. Aber leider hatten ihn die Leute schon vorher ausfindig gemacht und sind in Scharen zu ihm gekommen. Und Jesus schickt ihn einfach weg, was eigentlich sein gutes Recht gewesen wäre. Nee, in Markus 6 lesen wir dann, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus erbarmt sich über seine Mitmenschen, er stellt die Bedürfnisse der Menschen über seine eigenen. Aber warum sollten wir das machen? Machen wir uns damit nicht selber kaputt? Da können wir wieder den Bogen zu unserem Text schlagen. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er euch geben, was immer es auch sei. Wenn wir Gott um Kraft bitten, schickt er sie auch uns meistens. Zumindest ist mir das selber auch schon sehr oft so gegangen. Jesus hat ja auch immer wieder Gott um Kraft gebeten. Er hat es immer wieder geschafft, sich im Gebet zurückzuziehen und mit seinem Vater allein zu sein. Und das gehört ebenfalls zum Fruchtbringen dazu, Zeiten mit Gott zu haben, um mit ihm im Gespräch zu sein. Und das ist es auch, was Jesus meint mit am Weinstock bleiben. Wir brauchen die untrennbare Verbindung mit Jesus, damit wir Frucht bringen können. Die Beziehung mit Jesus einzugehen, ist also auf jeden Fall ein Wagnis. Aber es ist auch eine unglaubliche Bereicherung meines Lebens, wenn ich mich darauf einlasse. Die Beziehung mit Jesus verändert meinen Standpunkt und meine Sichtweise, weil ich nicht mehr im Mittelpunkt stehe, sondern er. Und eine Beziehung mit Jesus fördert Frucht zutage, über die ich immer wieder nur staunen kann. Ich möchte euch einfach ermutigen, euch auf diese Beziehung einzulassen und euer Ja heute zu Jesus zu bekräftigen oder vielleicht auch ganz neu zu sagen. Es lohnt sich. Amen.